Ja, Marian hat es ja schon anklingen lassen. Heute ist das Predigtthema die Heiligkeit Gottes. Heilig ist ja ein Begriff in der Schrift aus dem Hebräischen, in dem sich das Wort Kadosch oder aus dem Griechischen Hagios, das heißt vom Profanen, vom Weltlichen völlig abgeschiedenes, etwas, was viel reiner, höher, besser ist als alles, was wir uns vorstellen können, und das ist eben Gott. Das ist die Heiligkeit Gottes. Und die Heiligkeit gehört zu seinen grundlegendsten Wesenszügen. Es ist eine Eigenart von Gott, die nur ihm anhaftet. Nur er ist heilig. Sie steht eben in tiefster Verbindung mit dieser moralischen Reinheit und Makellosigkeit, mit der vollkommenen Gerechtigkeit und Liebe, die von Gott ausgeht. Wir haben ja von Bärbel vorhin schon gehört, aus der Lesung vom ersten Petrusbrief, dass sich Gott ein heiliges Volk oder ein Volk geheiligt hat. Das ist Sinn und Zweck. Er möchte nicht allein sein mit seiner Heiligkeit, sondern er hat sich, das ist sein Plan, ein Volk geheiligt. Geheiligt. Im Alten Testament kann man das ja gut erkennen. 3. Mose 11, 45 kann ich mal vorlesen. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und für uns ist ja das Alte Testament immer Symbol oder oft Symbol für das, was für die Zeit nach Jesu Christi, Tod und Auferstehung passiert. Wir können viele Dinge lernen aus dem Alten Testament. Wir können sehen, wie Gott sein Volk geführt hat. So erkennen wir, wird auch Christus sein Volk führen. Und das macht er seit 2000 Jahren. Es ist eben nur nicht mehr ein Israel, wie wir es können, dass es geografisch eingegrenzt ist und es ist vieles nicht mehr sichtbar. Es ist eben ein geistliches Reich. Das hat aber nichts daran geändert, dass Christus sich auch ein Volk geheiligt hat. Er hat sich auch ein Volk aus dieser Welt herausgeholt. Der Mensch ist eben im Gegensatz zu Gott nicht heilig, sondern von Natur aus sündig, unheilig, schlecht, böse, ungerecht, befleckt und so weiter. Es gibt da, und das ist das Wesentliche, eben keine Grauzone. Es gibt nicht Gott, den Heiligen, und dann Abstufungen, dass man sagen könnte, hier sind die besonders guten Menschen, vielleicht Mutter Teresa, wer sie noch kennt, und das sind dann schon weniger gute Menschen, die anderen jetzt nichts Böses tun, aber auch nicht die guten Werke, und dann sind besonders böse Menschen, ja, so Hitler, Stalin, Mussolini oder wie sie alle hießen. Es gibt es nicht, sondern es gibt entweder heilig, wie Gott ist, oder eben böse, von Gott abgefallen, alle Menschen. Und die einzige Möglichkeit ist, um vor Gott heilig sein zu können oder zu seinem heiligen Volk kommen zu können, ist eben der Glaube an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist, der für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag von Gott auferweckt wurde, dass du dich taufen lässt zur Vergebung deiner Sünden und Jesus Christus fortan zum Herrn deines Lebens machst, zu deinem persönlichen Erretter, zu deinem besten Freund. Und wir haben ja letzte Woche schon gehört, die eine Seite von Freunden verträgt die andere Seite nicht. Horst Dieter hatte zwei Spielkameraden, er hat sich mit beiden gut verstanden, aber die konnten beide nicht miteinander. Und er musste sich entscheiden, mit welchem Freund er spielen möchte, mit welchem Freund er Gemeinschaft haben möchte. Und so muss sich der Mensch auch in Zukunft entscheiden, mit welchem Freund er zusammen sein will. Es gibt eben Freunde, die sich mit unserem Freund Jesus nicht so gut verstehen oder eben gar nicht gut verstehen. Und da muss sich der Mensch eben entscheiden, sich nach dem heiligen Gott auszustrecken. Der Begriff heilig steht durch die ganze Bibel hindurch im direkten scharfen und völligen Gegensatz zu den Begriffen sündig, ungerecht und befleckt, also zum sündigen Wesen des gefallenen Geschöpfes Mensch. Und es ist unmöglich, durch irgendwelche Taten oder irgendetwas Gutes zu tun, Gott näher zu kommen, vor Gott besser dazustehen. Es ist unmöglich. Gott hat einen einzigen Weg geschaffen, eben indem er Jesus hingestellt hat. Und wer an ihn glaubt, der wird automatisch geheiligt. Wer Jesus nachfolgt, ist damit heilig gesprochen. Es braucht auch keinen Papst, es braucht auch keine irgendwelche Ernennung, dass du heilig gesprochen wirst, sondern du wirst selbst von Jesus heilig gesprochen, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihn zum Herrn deines Lebens machst. Damit gehörst du zu diesem heiligen Volk. Im 3. Mose, Kapitel 26, Vers 26 steht, ich bin der Herr, ich bin heilig, der euch von den Völkern abgesondert hat, damit ihr mir angehört. Also, Gott hat aus Ägypten Israel herausgeführt, er hat sich ein Volk geheiligt, ein Volk, unter dem er wohnen kann. Das ist der Hauptgrund, weswegen Gott sich ein Volk geheiligt hat. Nicht, dass er ein Volk besitzen möchte oder dass er gerne König wäre über ein Volk, sondern er wollte ein Volk haben, unter dem er wohnen kann. Und es sollte ein Volk sein, das seine Wohltaten verkündigen soll. Es soll verkündigen, was Gott für Wunder macht. Aber auch zur Zeit Mose scheint Demenz schon ein ganz großes Problem gewesen sein. Es war ein sehr vergessliches Volk. Sie sind durchgezogen durch das Schilfmeer, haben quasi den Feind Ägypten abgehängt und einige Tage später haben sie bereits alles vergessen und haben angefangen zu murren, haben dann angefangen, ein goldenes Kalb sich zu machen, um das anzubeten und das ihren Gott anzunehmen, der sie beschützen soll und der sie wieder nach Ägypten zurückbringen soll. Und das scheint auch unser Problem zu sein. Meins ist es auf jeden Fall, ich vergesse so schnell das Gute, das Gott mir getan hat. Ich vergesse, welche Gebete Gott erhört hat. Ich vergesse, wie gut es mir geht, sondern nehme einfach nur die momentane Situation, ich fühle mich schlecht, mir passt irgendetwas nicht und wahrscheinlich ist Gott schuld. Und häufig passiert das, dass wir undankbar sind, dass wir eben überhaupt keine Lust haben, die Wohltaten Gottes zu verkündigen. Wir überhaupt keine Lust haben dazu, Gott anzubeten, sondern Gebete funktionieren meistens eben so, gib mir, ich will das und ich möchte dafür beten und für den möchte ich noch beten. Das ist ja dann eh schon sehr weit, da geht man ja schon, blickt man ja weg von sich, wenn man für jemand anderes betet. Aber Gott wirklich anzubeten und sich zu erfreuen, dass man zu Gott gehört, dass man Gott gehört, dass man sein Eigentum ist und dass man diesen herrlichen, heiligen Gott anbeten darf, dass man vor seinen Thron überhaupt kommen kann, das passiert leider in den seltensten Fällen. Aber genau dort beginnt Dankbarkeit. Dankbarkeit über den eigenen Stand der Errettung. Dankbarkeit dafür, dass Gott eben einen befreit hat. Wenn der Mensch in Kontakt kommt mit Gott, und es ist eigentlich egal, welcher Mensch, auch wenn man spricht mit Männern und Frauen in der Welt, jeder weiß instinktiv, mit Gott ist nicht gut spaßen. Es hat irgendetwas Heiliges an sich. Ich bin schlecht. Also jeder Mensch trägt das tief in sich drinnen. Ich müsste etwas verändern, wenn ich tatsächlich mit Gott reden möchte. Und leider kommt es eben immer zu zwei verschiedenen Fällen und meistens trifft der erste ein, und zwar der Rückzug. Es kommen dann irgendwelche Argumente, warum man eben gerade nicht kann oder warum man das für seine jeweilige Lebenssituation gerade nicht richtig ist, mit Gott in Kontakt zu treten. Und der Mensch zieht sich zurück, weil er in Sicherheit kommen will vor diesem Gott, vor dem er doch irgendwo Angst hat. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die von wenigeren genutzt wird, aber die, die definitiv beste ist. Und der Mann, der uns das gezeigt hat, war in seinem Leben scheinbar kein Kind von Traurigkeit. Denn das, was er getan hat an Sünde, geht auch als eine der größten Sünden, die man in der Bibel lesen kann, ein, tatsächlich, zumindest als die Sünde, die auch noch vergeben wurde. Es war König David, der, obwohl er selber mehrere Frauen hatte, das war damals den Männern ja erlaubt, noch dazu die einzige Frau eines seiner Brüder genommen hat, das war ein Feldhauptmann von ihm, und um die Sünde, beziehungsweise die Schwangerschaft, das Resultat aus dieser Sünde, zu verduschen, lässt er ihn auch umbringen. Auftragsmord, könnte man heute sagen. Aber David ist, nachdem er auf diese Sünde angesprochen wurde und ihm klargemacht wurde durch den Propheten Nathan, dass er jetzt ein Problem hat mit Gott, und zwar ein richtiges Problem hat, hat David eine Entscheidung getroffen, die 3000 Jahre später auch noch für alle Nachfolger Christi immer noch als das Zeichen gilt, wie man sich bei Gott verhalten soll. Ich lese vor. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne, meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und dein und rein dastehst, wenn du richtest. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige, denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Der berühmte 51. Psalm, der vierte Bußpsalm, in dem David zunächst mal fürchtet er sich, dass Gott den Heiligen Geist von ihm nimmt, dass Gott ihn verwirft. Aber dann wird er mutig während des Psalms und schreibt sogar, ich will die Sünder deine Wege lehren. Ich will diejenigen, die auf verkehrten Wege sind, zeigen, wie es richtig geht. Ja, dann nimmt er selber schon wieder das Heft in die Hand und sagt, doch, ich möchte gestärkt werden von dir, nachdem du mich mit einem neuen Herzen ausgerüstet hast und mir einen neuen, beständigen Geist gegeben hast. Und das ist das, was Gott möchte. Wenn du ihm begegnest und ihm sagst, Gott, ich bin ein Sünder, dann wird er im Himmel nicht umfallen und sagt, oh Gott, surprise, surprise, welch eine Überraschung, du bist ein Sünder, der weiß es. Gott weiß von deinen Taten, er kennt dein Herz, er kennt dich. Die einzige richtige Entscheidung, die du treffen kannst, ist, in Buße zu gehen vor Gott. Nicht in Rückzug und dich zurückzuziehen von ihm, sondern nach vorne zu gehen und hoffen auf das, dass er ein barmherziger, gütiger Gott ist und dir vergibt, was auch immer du getan hast. Ja, Gott ist heilig, vollkommen und von einer wahrhaft übermenschlichen Reinheit und Gerechtigkeit, die ihn vom sündigen Menschen trennt. Das sehen wir an der Beschreibung des Sohnes Gottes in Hebräer 7,26. Hier steht geschrieben, denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern abgesondert und höher ist als der Himmel. Das ist der Sohn Gottes, der heilig, abgesondert, höher ist als der Himmel, unschuldig, unbefleckt. So einen Hohepriester haben wir, der uns die Sünde vergibt, der für uns eintritt. Bei David erkannte Christus noch nicht, obwohl er auch in einem Psalm schreibt, der Herr komm zu meinem Herrn. Aber für uns gilt, Jesus ist dieser Hohepriester. Er hat bezahlt für unsere Sünden am Kreuz und er tritt ein für dich, wenn du Buße tust. Wenn du dieses geängstete Herz hast, wenn du diesen geängsteten, zerschlagenen Geist in dir hast, wenn du bereust, dann kannst du zu Gott gehen und kannst von Jesus die Vergebung erhoffen und er bietet sie dir an. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, die Blutgierigen und Falschen, verabscheut der Herr. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Ja, Israel sollte eben anders als die Nationen drumherum nicht eine politische, sondern eine priesterliche Aufgabe in der Welt innehaben. Was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Vermittler zwischen Gott und dem Volk, ein Verkündiger der Machttaten Gottes. Und wenn ihr heute Morgen, Bärbel, genau zugehört habt bei der Lesung, ich lese es jetzt noch einmal vor, da hat sie genau das gelesen, dass wir nämlich eine, steht da, königliche Priesterschaft, ich möchte es nur im Ganzen vorlesen, 1. Petrus 2, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Ja, wir folgen einem König, wir gehören zu einem König und deswegen sind wir königlich, aber wir sind eine Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. 1. Petrus 2, 9 und 10. Also Christen sind ein heiliges Volk, weil sie Gott gehören, ausgesondert für seinen Dienst. Sie leben unter den Völkern und sind doch ein Volk zusammengehörig, weil sie Christus gehören, ausgesondert für den Dienst Gottes. Sie sind ein Volk zum Eigentum. Sie gehören jemandem. Christen gehören jemandem. Gott hat sich ein Eigentum geschaffen. Wenn du fremdes Eigentum beschädigst oder dir nimmst, bekommst du in der Regel Stress mit dem Besitzer. So ist es genauso mit dir, weil du jemandem gehörst. Wenn an dir irgendetwas passiert, beschreibt Gott das auch so, als ob jemand in seinen Augapfel greift. Das heißt, jemanden anzugreifen, der zu Jesus gehört, heißt Jesus persönlich anzugreifen. Derjenige bekommt Stress mit seinem Besitzer. Und das ist Jesus. Das musst du dir auch auf der Zunge zergehen lassen. Dass vielleicht engt dich das ein, das ist der Gedanke, du gehörst jemandem, du gehörst nicht mehr dir selbst. Aber auf der anderen Seite musst du wissen, wem du gehörst und wie wichtig du dieser Person eben bist. Im 1. Petrus heißt es auch, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in der Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr hier als Fremdlinge aufhaltet. Also, weil wir einem heiligen Gott gehören, weil wir ein geheiligtes Volk sind, sollen wir uns auch nach dieser Heiligkeit ausstrecken und nach allem, uns von allem Unheiligen trennen, allen Begierden, die uns auch immer wieder von Gott trennen wollen, die uns wegführen wollen, diesen Dingen keinen Gehorsam mehr leisten. Der einzelne Heilige ist also berufen, heilig zu sein, heilig zu leben. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. So fängt das vierte Kapitel vom 1. Thessalonicher Brief an, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in einer Angelegenheit des Handels übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Und in Hebräer 12,14 noch, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also wir sollen einerseits dem Frieden nachjagen und andererseits der Heiligung und uns ausstrecken danach. Ich wollte zum Abschluss der Predigt heute noch das hohepriesterliche Gebet von Jesus vorlesen. Lehnt euch zurück, hier steht vieles geschrieben davon, was Jesus für jeden Einzelnen von uns empfindet. Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet. So redet Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe alle, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen.